Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Kim, liebe Katrin. Wir segnen heute zwei Frauen für ihren Dienst in leitenden Positionen ein. Und deshalb habe ich mich für die Predigt entschieden, euch eine Frau vorzustellen, die ich schon ganz lange faszinierend finde. Eine Leiterin aus der Bibel, aus dem Alten Testament, Claudia hat es schon gesagt, Deborah. Und ich habe überlegt, ich würde euch gerne ein ganz aktuelles Foto von Deborah zeigen, aber es gibt nicht so viele Insta-Stories über sie oder es gibt auch nicht sehr viele Bilder in der Kunst von ihr. Aber ich habe eins gefunden, das seht ihr jetzt vielleicht, da ist sie auf einem Streitwagen zu sehen, mit einem Schwert in der Hand. Oder dieses hier. Mit Palmen im Hintergrund, schöne Berge im Hintergrund und ein Mann, dem sie irgendwas zeigt. So stelle ich mir Deborah vor, von dem, was ich über sie weiß. Und dann habe ich überlegt, ich hätte gerne ein Foto von Deborah mit ihrer Handtasche, aber das habe ich noch weniger gefunden. Jede Frau hat eine Handtasche, oder? Kim und Katrin, habt ihr eine Handtasche heute dabei? Könnt ihr die mal kurz zeigen? Ich muss jetzt mal gucken. Okay. Ah ja, okay. Ja, das ist schon so ähnlich wie das, was ich euch mitgebracht habe. Handtaschen sagen ganz, ganz viel aus über ihre Besitzer, Besitzerinnen. Letztens war ich auf einem Pastoren- und Diakonen-Meeting und ich nahm meine Tasche und mir fiel ein Schnuller heraus. Und sofort saß der Kollege, der neben mir saß, lachte und guckte in seiner Tasche und zog auch einen Schnuller raus. Und wir hatten sofort ein gemeinsames Gesprächsthema, denn wir haben Kinder im Schnulleralter. Was ist noch so in einer Handtasche? Ich habe euch Deborahs Handtasche mitgebracht. Da sind verschiedene Sachen drin. Vielleicht die, die jede Frau braucht. Taschentücher, bisschen Nagellack, bisschen Lippenstift, vielleicht ein Schnuller, Feuchttücher. Drei Sachen, habe ich rausgefunden, als ich in der Bibel geforscht habe, sind auf jeden Fall da drin. Eine Packung Traubenzucker, Handschuhe und eine Uhr.
Traubenzucker?
Handschuhe
und eine Uhr.
Aber ich möchte euch mit hineinnehmen in Deborahs Geschichte, weil ich davon ausgehe, dass nicht so viele wissen, wer Deborah eigentlich war und was sie erlebt hat. Deborahs Geschichte ist beschrieben im Richterbuch, in den Kapiteln 4 und 5, also ganz, ganz weit vorne in der Bibel. Das Volk Israel hat unter Josua das Land Kanaan eingenommen, aber es ist noch ein sehr weiter Weg bis zum Königtum. Das Volk ist gerade in so einer Umbruchszeit, in einem Zwischenland. Die größten Schlachten sind geschlagen und das Land ist schon unter den 12 Stämmen aufgeteilt. Die Feinde sind besiegt. Aber Israel hat noch keinen König, noch keine Hauptstadt und irgendwie noch keine ganz sichere Option in dem Land. In dieser Zeit beruft Gott die Richter. Sie sollen Recht sprechen zwischen den Stämmen, wenn die sich nicht so einig sind. Und diese Richter sind die politischen, aber auch die geistlichen Führer des Landes. Es ist so eine ganz wackelige Zeit. Man weiß noch nicht, was kommt. Und das Volk Israel vergisst immer wieder, wem es sein neues Zuhause zu verdanken hat oder wem es überhaupt zu danken hat. Israel wendet sich immer wieder ab von Jahwe und es sucht Schutz bei den anderen Göttern. Immer wieder kommen andere Völker und unterdrücken Israel, bis sich das Volk wieder Gott zuwendet und um Hilfe schreit. Und dann erweckt Gott einen neuen Richter. So ungefähr kann man sich das Richterbuch vorstellen. Das Volk wendet sich ab, es wendet sich, Völker bedrohen es, das Volk wendet sich wieder Gott zu und Gott beruft einen neuen Richter. Zu der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, wird das Volk schon 20 Jahre von König Jabin aus Hazor im Norden des Landes bedroht. Unter einem grausamen Feldherrn namens Sisera, der 900 eiserne Streitwagen befehligte, fallen die Truppen immer wieder im Norden des Landes ein, walzen alles nieder, verbreiten Angst und Schrecken. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, leider sind uns diese Szenarien wieder sehr vor Augen. Angst und Schrecken, die verbreitet werden von einem Feldherrn und keiner möchte gerade Kriegsgeschichten hören. Aber mir ist deutlich geworden, diese kriegerischen Auseinandersetzungen gab es schon immer. Gewalttätige Tyrannen und Machthaber, die ihre Interessen durchsetzen wollen. Aber was mir auch deutlich geworden ist, zu allen Zeiten beruft Gott Menschen in seinen Dienst. Deborah ist zu dieser Zeit Richterin und Prophetin. Sie hat ihren Gerichtsplatz etwas außerhalb der Stadt und sie ist im ganzen Volk als Richterin anerkannt. Sie hat einen festen Ort, zu dem die Menschen kommen und Hilfe erbitten, die Deborah-Palme. Deshalb die Palmen im Hintergrund. Hier spricht sie Recht bei Streitigkeiten und gibt Gottes Worte an die Menschen weiter. Als Prophetin ermahnt sie, aber sie hört auch, was Gott mit seinem Volk vorhat. Und Deborah weiß, dass Gott sehr bald eingreifen wird. Aber irgendwie fehlt noch so der letzte Funken Mut. Es fehlt an Gottvertrauen. Und Deborah weiß, es gibt da diesen Mann im Volk Israel, den hat Gott schon ganz lange auserwählt. Aber dieser Mann traut sich noch nicht so richtig. Und deshalb sagt Deborah, holt mir Barak aus dem Stamm Naphtali. Und Barak kommt zu ihr. Deborah stellt ihn zur Rede. Sag mal, Barak, hat Gott dir nicht befohlen, mit 10.000 Männern in den Krieg zu ziehen? Hat Gott dir nicht versprochen, dir zu helfen? Und hat er dir nicht vielleicht sogar auch schon gesagt, er wird dir den Sieg geben? Ja, sagt Barak, das stimmt. Aber ich traue mich nicht. Alleine mache ich das nicht. Und dann sagt Barak, aber wenn du mitgehst, Deborah, dann würde ich gehen. Ich will mit dir gehen, Barak, aber der Ruhm wird nicht deiner sein, sondern eine Frau wird es sein, die den Sieg davonträgt. Und dann trommeln sie Männer aus allen Stämmen zusammen, sammeln sich gemeinsam auf dem Berg Tabor und von hier oben haben sie einen guten Überblick über die ganze Ebene. Das Tal des Flusses Kishon, ein Wadi, das in Trockenzeiten kein Wasser führt. Und von hier können sie auch sehen, wie Sisera mit seinen Streitwagen da unten steht und sich versammelt. Und dann gibt Deborah das Zeichen und sagt, jetzt, jetzt ist es soweit. Und die Israeliten stürmen vom Berg herab auf die Ebene zu und in dem Moment, genau in dem Moment greift Gott ein. In dem Deborah-Lied in Richter 5 könnt ihr das nachlesen, da ist von einem Wolkenbruch die Rede. Die Schleusen des Himmels öffnen sich, das Wadi läuft voll mit Wasser, die ganze Ebene wird überschwemmt und alle versinken im Sumpf. Und die Fußtruppen Israels vernichten die Kanaaniter. Nur einer kann fliehen, der böse Sisera. Der entflieht vom Schlachtfeld und will sich verstecken und findet so eine Nomadensippe und sagt sich, wo kann ich mich am besten verstecken? Im Frauenzelt. Und er flieht in das Frauenzelt und denkt, da ist er sicher. Und er landet bei Jael, die Frau des Nomaden Heber. Das ist eine heidnische Sippe. Die haben sich weder auf die eine noch auf die andere Seite geschlagen. Neutral. Und Jael, die Frau, die in dem Zelt ist, sitzt eigentlich in der Falle. Denn wenn sie, selbst wenn sie um Hilfe schreien würde, dass da jetzt ein Feldherr in ihrem Zelt ist, ihr Ruf wäre ruiniert. Ein Mann in einem Frauenzelt, das geht nicht. Und sie handelt klug. Sie tut alles, was Sisera ihr befiehlt und was er ihr sagt. Er möchte Wasser trinken und sie gibt ihm sogar Milch. Sie deckt ihn mit einer Decke zu und versteckt ihn, wie er es möchte. Aber dann kommt die grausame Stelle in dieser Geschichte, als Sisera schläft, schleicht sich Jael vors Zelt und holt einen Zeltpflock und haut den dreimal durch seinen Kopf und Sisera ist tot. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Eine der brutalsten Geschichten in der Bibel. Der schreckliche Feldherr ist tot. Und als Barak kommt, läuft Jael ihm entgegen und zeigt ihm den besiegten Feind. Das Krasse an dieser Geschichte ist, dass Jael, eine Heidin, eine Frau, sozusagen den Feind Israels besiegt. Und Israel begreift endlich, Gott hat die Geschicke seines Volkes in der Hand. Nicht irgendeine Kriegstaktik, nicht sie selber haben den Sieg errungen. Gott selbst war es. Und Deborah, die Richterin und Prophetin, hat nicht nur den Sieg vorausgesagt, sondern sie hat schon ein bisschen mitgemischt. Sie hat Barak aufgesucht, ihn ermahnt, ermutigt und zur Seite gestanden. Gott besiegt die Feinde Israels durch zwei mutige Frauen. Soweit die Geschichte Deborahs. Eine ziemlich heftige Geschichte. Worum geht's? Warum steht so eine Geschichte in der Bibel? Es geht darum, dass das Volk Israel immer wieder sein Vertrauen in Gottes Handeln zurückgewinnt und wie Gott dazu Menschen beruft. Und wenn man sich die Leute anguckt in dieser Geschichte, dann sind das ziemlich schräge Vögel. Ein sehr feiger Feldherr, eine listige heidnische Nomadin und eine Frau, die an mächtigster Stelle im Staat sitzt. Was zeichnet Deborah als Leiterin aus? Zuerst natürlich ihr Amt. Als Richterin ist sie in Israel eingesetzt. Und wenn man sich anguckt, wer sonst so Richter war und die Aufgaben übernommen hat, dann ist das eine sehr männlich dominante Reihe. Mose und Aaron, die Priester. Und dann kommen die Richter, Othniel, Ehud, Gideon, Jiftach, Simson, Abimelech, Shamgar, Tola, Jair, Ibzan, Elon und Abdon, sind alles Männer. Und Deborah. Also sie sticht irgendwie in dieser Reihe deutlich heraus. Aber es wird nirgendwo bezweifelt, dass sie die Richterin Israels ist. Die Menschen kommen zu ihr und fragen sie um Rat. Sie sitzt an ihrer Palme und sie entscheidet Rechtsfragen. Deborah ist also eine Frau, die politisch Einfluss hat und Macht hat. Aber sie ist auch Prophetin. Sie ist die erste Prophetin Israels und auch die einzige, die so eine Doppelfunktion hat. Eine Frau, die zuhören kann. Nicht nur den Menschen, sondern vor allen Dingen Gott zuhören kann. Eine Frau, die immer wieder ihr Ohr auf Gott ausrichtet, von ihm Worte zu empfangen und weiterzugeben. Deborah, eine Frau, die nah am Herzen Gottes ist und seine Worte weitergibt. Ermahnende und ermutigende Worte. In Richter 5 wird Deborah noch beschrieben als Mutter Israels. Vielleicht, weil sie die Söhne der einzelnen Stämme zusammenführt. Und im Norden sind eigentlich nur zwei Stämme bedroht, Naphtali und Sebulon. Aber Deborah sagt, alle sind bedroht. Wir müssen zusammenhalten. Das besagte Deborah-Lied in Richter 5 rühmt alle Stämme, die sich auf den Weg gemacht haben und solidarisch waren. Und rügt die, die unentschlossen oder unsolidarisch waren. Und Gott macht deutlich, ihr braucht euch gegenseitig. Ihr seid Geschwister. Ihr gehört doch alle zum Volk Gottes. Ihr seid füreinander verantwortlich. Und Deborah ist die Frau, die alle diese unterschiedlichen Menschen aus den verschiedenen Stämmen zusammenführen kann. Deborah, eine Frau mit einem mütterlichen Herzen, die Gottes Volk zu einer Einheit zusammenführt. Da sitzt sie also unter ihrer Deborah-Palme im Gebirge Ephraim. Und dieses Gebirge macht auch deutlich, dass sie von oben spricht. Auch die Schlacht wird ja nachher von oben geleitet, vom Berg Tabor, wo Deborah auf den richtigen Zeitpunkt wartet. Ihre Worte sind von oben. Sie spricht und handelt in Gottes Auftrag. Deborah ist eine Frau, die von höchster Stelle spricht und agiert. Und ihr Name bedeutet Biene. Aber im Wort Deborah steckt auch noch das hebräische Wort Dabar für Reden. Deborah hat das richtige Wort zur richtigen Zeit. Denn sie ist es ja, die die entscheidenden Worte zu Barak spricht. Und die sogar nachher den Befehl ausspricht. Auf, jetzt ist es Zeit. Deborah ist eine Frau des Wortes. So, wo bleiben jetzt aber unsere drei Accessoires aus der Handtasche? Der Traubenzucker. Deborah wird oft als mutige Frau bezeichnet. Ich finde aber, noch viel mehr ist sie eine ermutigende Frau. Was ist das für eine Frau, ohne die ein gestandener Kämpfer nicht in die Schlacht ziehen will? Was sind das für Worte, die sie spricht, auf das er sich traut, Gott gehorsam zu sein und seinen Willen zu tun? Was ist das für eine Frau? Sie ermutigt durch ihr Reden, durch ihr Sein, durch ihre Tatkraft. Wenn du mitkommst, dann gehe ich, sagt Barak. Kennt ihr solche Menschen, die ermutigend sind einfach nur dadurch, dass sie da sind? Ich kenne solche Menschen. Wenn die da sind, dann habe ich das Gefühl, dann ist alles in Ordnung. Dann kann kommen, was will. Menschen, die durch ihr Leben und ihre Worte, die sie sprechen, auch ermutigen, Gott zu folgen. Und mit ermutigen meine ich was anderes als loben. Gelobt wird man ja dann, wenn man was richtig gemacht hat oder wenn man was gut gemacht hat. Ermutigung ist aber jedes Signal von Aufmerksamkeit, das das Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten weckt. Nicht nur Erfolge, sondern auch Versuche, kleine Fortschritte werden anerkannt. Besonders dann, wenn man nicht erfolgreich ist. Und im besten Fall fühlt sich der Ermutigte dann wertvoll so, wie er ist, egal ob es jetzt geklappt hat oder nicht. Ermutigen heißt, jemanden fördern, das Gute sehen, begeistern, Fehler zulassen, aktiv zuhören, Geduld haben, Interesse zeigen, Versuche wertschätzen, Verantwortung zu übertragen, mit dem Risiko, dass Fehler gemacht werden. Anfeuern, bestärken. Und ihr merkt schon, ich komme aus der sozialen Arbeit, da heißt das Empowerment. Es geht also darum, die Stärken des anderen zu erkennen, die Ressourcen und nicht auf die Mängel zu schauen. Die anderen darin zu ermutigen, ihre Möglichkeiten zu nutzen, um möglichst selbstverantwortlich ihr Leben zu führen. Und Deborah macht genau das. Sie schaut nicht auf die Mängel des israelischen Heeres, sondern sie sieht die Möglichkeiten. Vor allen Dingen die Möglichkeiten Gottes. Und das ist wie so eine extra Portion Traubenzucker. Oder ich weiß nicht, wenn ihr im Fitnessstudio seid und einen Personal Trainer hat, der immer wieder zu euch sagt, yes, you can. Oder vielleicht habt ihr einen Ehepartner, der das mit euch macht. Yes, you can. So einen persönlichen Coach bräuchten wir eigentlich immer mal hinter uns oder neben uns. Und das ist nicht nur eine Begabung von Leiterinnen, sondern ich glaube, das ist was, was wir alle einüben können, einander zu ermutigen. Bei jemandem, der nicht weiß, ob er Gott wirklich vertrauen kann, wirklich ermutiger zu sein, die zweite Meile mitzugehen. Deborah ist so eine Frau, die ermutigt und bestärkt. Aber sie bleibt nicht nur beim Wort. Sie hat ihre Handschuhe dabei. Und ich habe keine feinen Lederhandschuhe genommen oder Samthandschuhe, sondern auch keine Gartenhandschuhe übrigens, sondern Anpackhandschuhe. Die sind zum Möbelpacken oder zum, weiß ich nicht was, so richtig anpacken. Sie zieht mit in die Schlacht. Sie redet nicht nur, sondern sie tut das, was dran ist. Und sie hat Barak versprochen, ich bleib an deiner Seite, ich gehe mit. Und sie geht nicht zurück und setzt sich unter ihre Palme und wartet, bis alles vorbei ist. Sondern sie ist bereit, mitzugehen. Und ich merke an mir selber, wie oft ich beim Wort stehen bleibe. Gottes Wort lesen, darüber sprechen im Gottesdienst, predigen im Hauskreis, vielleicht auch mich berühren lassen und mein Amen dazu zu sagen. Aber wenn es dann nachher an die Umsetzung geht, das ist eine andere Hausnummer. Da muss ich ja meine Gewohnheiten ändern. Da muss ich ja tatsächlich aufstehen und meine Palme verlassen oder mein Sofa. Vielleicht muss ich mir sogar die Hände schmutzig machen oder Muskelkater kriegen. Life begins at the end of your comfort zone. Leben beginnt am Ende deiner Komfortzone. Und es gibt im Internet so 1000 Grafiken von so einer schönen Volksweisheit. Also der eine Kreis ist deine Komfortzone und das andere ist where the magic happens. Also das, wo Wunder passieren. Oder als Christin würde ich sagen, da, wo Gott was wirklich Großartiges tut. Aber irgendwie sind das so zwei Kreise. Meine Komfortzone zu verlassen heißt, mich auf Menschen und Kulturen, Gewohnheiten einzulassen, die ganz anders sind als ich. Die mich herausfordern, die meinen Horizont erweitern. Und manchmal brauchen wir nicht noch mehr Worte, was alles richtig ist, sondern Taten. Menschen, die anpacken, die ihre Komfortzone verlassen. Und Jesus hat uns das in sehr drastischer Weise vorgelebt. Er hat seine Komfortzone da oben im Himmel verlassen und ist bis ans Kreuz gegangen. Warum schaffen wir das nicht, unser Sofa, unsere Gemeinde oder unsere inneren Schubladen überhaupt zu verlassen und uns auf Menschen einzulassen, die einfach anders ticken als wir? Ich möchte nicht aufhören, das zu üben. Wort und Tat. Und wenn mir die Kraft dafür fehlt, etwas in die Tat umzusetzen, das ist auch oft so, dann muss ich aber vielleicht manchmal auch einfach nur die Klappe halten, wenn es wieder darum geht, was alles noch zu tun sein müsste oder was ich für richtig anerkannt habe oder was wir alles mal machen müssten. Ich erwische mich dabei, dass ich ständig neue Ideen habe und dass ich überlege, was wichtig und richtig und gut wäre. Aber ich möchte lernen, ein paar kleine Sachen davon umzusetzen und einzuüben. Lasst uns Menschen werden, die authentisch sind in dem, was sie sagen und tun. Deborah ist so eine Frau, die anpackt und tut, was sie für richtig erkannt hat. Und damit komme ich zum letzten Punkt, zu ihrer Taschenuhr. Das ist nicht nur ein Schmuckstück, sondern, Moment, da ist so eine kleine Uhr drin. Deborah weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Für eine Ermutigung, für ein Wort, für eine Tat. Sie weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, Barak zu rufen und ihn an Gottes Zusage zu erinnern. Sie weiß auch, wann es Zeit ist, die Stämme Israels zusammenzurufen. Und sie weiß, wann es Zeit ist, vom Berg hinunterzustürmen. Sie weiß, wann Gottes Zeitpunkt zum Eingreifen gekommen ist. Die Gunst der Stunde kennen. Einen günstigen Augenblick abwarten. Eine Entscheidung fällen. Eine Gelegenheit beim Schopfe packen. Den richtigen Zeitpunkt zum Handeln wissen. Gottes Zeitpunkt erkennen, wann etwas dran ist. Das sind alles Beschreibungen für den Kairos. Das griechische Wort für Zeit im qualitativen Sinne. Es gibt Chronos, das ist die chronologische Zeit, die tick, tick, tick abläuft, die man messen kann. Und Kairos ist in der griechischen Mythologie ein Sohn des Zeus, der einen ganz kahlen Kopf hat. Ich habe ein ganz schickes Foto gefunden von ihm. Und der vorne so eine ganz lange Locke hat. Und das ist die sprichwörtliche Locke, die man beim Schopfe packen kann. Also den richtigen Augenblick beim Schopfe packen. Und ich finde, das ist eine Eigenschaft von Deborah, die kann man vielleicht nur zwischen den Zeilen lesen, dass sie den Kairos Gottes aber sehr gut kennt. Sie weiß genau, was wann dran ist. Und wenn wir mit Gott eng verbunden sind, dann macht er uns bei wichtigen Entscheidungen deutlich, wann der richtige Zeitpunkt für etwas gekommen ist. Und dafür ist die beste Übung, im Hier und Jetzt zu sein. Denn nur dann kann ich den Kairos auch bewusst wahrnehmen. Es bringt mir ja nichts, wenn ich im Nachhinein wüsste, wann er gewesen wäre. Und ihn planen kann ich meistens auch nicht. Und zu sagen, ja, in 3 Tagen, da hätte ich Zeit. Das wäre super, wenn Gott dann mal irgendwie eine Gelegenheit schaffen würde. Mich beeindruckt, wie klar Deborah in ihren Entscheidungen ist und wie präsent im Hier und Jetzt sie ist. Sie kennt Israels Vergangenheit, sie ist Prophetin und sagt die Zukunft voraus, aber Leben tut sie im Hier und Jetzt. Meister Eckhart, ein deutscher Philosoph und Theologe aus dem 13. Jahrhundert, drückt das so aus. Die wichtigste Stunde ist immer die gegenwärtige. Der wichtigste Mensch ist immer der, der mir gerade gegenübersteht. Und die wichtigste Tat ist immer die Liebe. Davon möchte ich mir eine Scheibe abschneiden. Ich möchte nicht in der Vergangenheit schwelgen oder nur von einer besseren Zukunft träumen, Pläne schmieden, immer schon beim nächsten Projekt sein, sondern mich umschauen und sehen, hier und jetzt möchte ich sein. Ich möchte mich auf die Menschen einlassen, die jetzt gerade da sind. Und wenn der Kairos dann so vorbeihüpft mit seiner lustigen Locke, dann zupacken. Deborah, eine Frau, die den richtigen Zeitpunkt kennt und die Gelegenheit beim Schopfe packt. Hier und jetzt, in Wort und Tat, yes you can. Ich glaube, dass das nicht nur für Leiterinnen gilt, sondern für uns alle. Und ich möchte euch einladen, diese Accessoires aus der Handtasche von Deborah einzuüben, anzuwenden. Und damit ihr euch nicht selber überfordert, oder ich mich selber auch nicht, dürft ihr euch eine Sache davon aussuchen für die nächste Woche, die ihr vielleicht einübt. Yes, you can. Menschen in eurem Umfeld ermutigen und zu unterstützen. Oder ihr wählt Variante B. Wort und Tat. Das, was ihr persönlich erkannt habt, als richtig erkannt habt, auch umzusetzen. Oder sich einlassen auf das Hier und Jetzt, in der Gegenwart Gottes. Und das zu erkennen, was hier und jetzt dran ist. Antje Kretz hat diese wunderbaren Lesezeichen für euch gestaltet und ihr dürft nach dem Gottesdienst da vorne neben dem Regiepult euch eins davon mitnehmen, das, was ihr einüben wollt. Und ich hoffe, dass Gott uns dabei hilft. Amen.